Guten Morgen miteinander. Schulanfang bei den Tieren. Alle erzählen, was sie in der Ferien erlebt haben. Die Ente sagt, mein Papi kann gut schwimmen, meine Mami kann gut schwimmen, wir sind in der Ferien schwimmen. Bergdohle sagt, mein Papi kann gut fliegen, meine Mami kann gut fliegen, wir sind in der Ferien fliegen. Das Krokodil sagt, mein Papi hat eine grosse Schnurre, meine Mami hat eine grosse Schnurre, wir sind in der Ferien auf Zürich. Ich habe das so lustig gefunden. Hat einen Ostschweizer erzählt und ich habe gefunden, das passt zu mir. Einfach ein bisschen ablenken von dem, was auch noch ist heute Morgen. Wir haben während dem Jahr in dem Bibelseminar und zum Teil auch in der sonntigen Morgen haben wir die Apostelgeschichte durchgearbeitet, quer durch. Das Thema ist kraftvolles Leben. Und wir haben immer wieder gesehen, dass Gott eine besondere Bestimmung für uns hat. Und dass er auch mehr, dass mehr möglich ist, als wir bis jetzt erlebt haben. Am Anfang der Apostelgeschichte finden wir Nachfolger von Jesus verängstigt, unsicher. Sie sind in Jerusalem, sitzen da wie flügellos, hinter verschlossenen Türen. Und dann fährt der Heilige Geist ein, ab Pfingsten. Und die Jünger kommen Flügel über. Das Abenteuer fängt an. Sie werden vom Heiligen Geist gepackt und alles wird anders. Die ganze Apostelgeschichte ist eigentlich nichts anderes als die wunderbare Reise von den Jüngern und Jüngerinnen von Jesus, wie sie das Evangelium weitergeben. Unvorstellbare Träume sind wahr geworden durch die Kraft vom Heiligen Geist. Ausgehend von diesen 120 Jüngern und Jüngerinnen sind weite Teile von Europa mit dem Evangelium erreicht worden und später dann sogar die ganze Welt. Und meine Hoffnung war und ist immer noch, dass das auch uns ein bisschen ansteckt, dass wir anfangen mit mehr rechnen, auch mehr mit dem Wirken vom Heiligen Geist, weil wir haben ja den genau gleichen Geist wie der Paulus, wie der Petrus und die anderen Jünger. Der Apostel Paulus, der hat einen Wunsch gehabt, einen grossen Wunsch, einen Traum. Er wollte auf Rom reisen und dort das Evangelium verkündigen. Und Rom war ja dort die Hauptstadt vom römischen Weltreich. Und heute kommen wir zu den letzten beiden Kapiteln der Apostelgeschichte und sehen, wie das Ziel von Paulus wahr geworden ist. Der Weg dorthin war alles andere als leicht. Er war zuletzt in Caesarea im Gefängnis. Das haben wir letztes Mal gesehen, unschuldig, völlig unschuldig eingesperrt. Und von dort weg haben sie dann ihn auf Rom verfrachten. Also er hat sich auf den Kaiser berufen, dass sein Gerichtsfall vor dem Kaiser verhandelt wird. Und dann haben römische Soldaten haben ihn dann genommen und auf ein Schiff genommen und haben mit ihm die Reise angetreten. Und zuerst ist die Reise auch recht gut verlaufen. Wir sehen hier Caesarea, wo die Reise gestartet hat. Und das ist dann gerade ein bisschen nördlich auf Sidon, sind sie mit dem Schiff gegangen. Und von dort weg ist es dann komplizierter geworden. Sie haben dann so einen starken Gegenwind gehabt, dass sie müssen nördlich, also ihr könnt ja viel nachfolgen, nördlich von Zypern, einen Umweg machen. Und sind dann so richtig Knidos, also Myra, sind sie angelegt, haben sie ein Schiff genommen und sind dann weiter gesegelt und haben dann da, ich kann es fast nicht lesen, das ist Knidos. Dort haben sie anlegen, aber es hat so gewindet und gestürmt entgegen. Also sie haben nicht anlegen. Sie mussten weiter dann südlich unterhalb von Kreta, ja genau. Dort ist, glaube ich, gerade jemand in der Ferie gewesen, der letzte Piraten hat, der Flitterwoche. Genau, aber es war ein bisschen nach Paulus gewesen, ein paar Jahre. Auf jeden Fall dort haben sie sich dann mit Ach und Krach also dieser Küste entlang geschlängelt, weil einfach, es ist, wenn ich es verstanden habe, im Text ist es nicht ein riesen Sturm gewesen, einfach so ein starker Gegenwelle, ein Gegenwind. Und irgendwann sind sie dann aber an dem Hafen, Gut Hafen, hat er geheissen, sind sie angekommen und haben dort können an Land gehen. Inzwischen war es schon Herbst gewesen und das ist auch die Zeit, wo in ein Sturm kommt, wo es auch gefährlich wird auf dem Mittelmeer. Und der Paulus hat den Seeleuten prophezeit und auch am Soldat, am Obersten, den er da geführt hat, hat gesagt, wenn wir weitergehen, gibt es eine Katastrophe. Wir dürfen nicht weitergehen. Aber Paulus war kein Seemann, sie haben ihm nicht geglaubt. Sie sind dann weitergefahren und am Anfang hat es auch gut ausgesehen. Aber plötzlich hat dann ein grosser Sturm aufgebrochen, genannt Euraklon. Und 14 Tage lang sind die nonstop in einem Sturm gewesen, Tag und Nacht. Stell dir das mal vor. Also wenn du da seekrank bist, dann, also dann da weiss ich nicht, was du machst. Stell dir vor, also 14 Tage lang Wellen und Sturm und Wind und wahrscheinlich auch immer wieder mal Regen und so. Und hast nicht viel gesehen, es war dunkel, 14 Tage nonstop. Und die Bibel sagt, dass eigentlich auf dem Schiff die Lebenshoffnung, die Lebenskraft ist kaum da gewesen. Verzweiflung und Elend. Nur noch einer war positiv. Paulus. Und wieso hätte er positiv sein? Weil Gott ihm begegnet ist. Lesen hier Vers 23 und 24. Denn ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Genau, das wäre bis 25 gewesen. Ja. Und dann sind sie auf die Insel Malta gespült worden, kann man sagen. Das ist dort unter Sizilien. Und sie haben sich können retten mit Ach und Krach. Der Hinterste und Letzte ist gerettet worden. Aber das Schiff, die Ladung und alles war verloren gewesen. Also wir sehen, eine Albtraumreise eigentlich, oder? Und man kann sich ja schon fragen, ja, aber Jesus, jetzt hat doch der Paulus so viel für dich gemacht, mit Hut und Haar dir dient, Gutes bewirkt. Er ist jetzt 2 Jahre unschuldig im Gefängnis in Caesarea. Wieso muss jetzt der so eine Albtraumreise erleben? Wie viele tausend Seefahrende haben so einfach eine normale Reise gehabt? Wieso hast du mir einfach eine normale Reise schenken? Das ist, finde ich, noch wirklich noch eine wichtige oder noch eine gute Frage. Und vielleicht haben wir ähnliche Fragen auch schon gestellt im Blick auf unser eigenes Leben. Warum Jesus jetzt so und nicht anders? Und ja, es gibt so Ereignisse und Erlebnisse, wo man mitdenkt, das habe ich jetzt nicht verdient. Warum macht denn das Jesus? Manchmal meinen wir auch so Zeichen, so Gegenwind. So wie das jetzt der Paulus erlebt hat, dass das wie ein Zeichen ist, wir sind auf dem falschen Weg. Ist der Paulus auf dem falschen Weg gewesen? Nein, gar nicht. Manchmal ist es gerade, weil wir auf dem richtigen Weg sind, kann es so Gegenwind geben. Und ist aber nicht immer gleich. Darum muss man es herausfinden, von Mal zu Mal. Aber warum lässt jetzt Jesus das zu? In solchen Situationen wird unser Glaube austrainiert. Oder er wird eigentlich getestet. Und Sportler unter uns, die wissen das besser als ich, wenn ein Sportler weiterkommen will, seine Leistung verbessern, dann nützt es nichts, wenn er immer nur ein bisschen vor sich hintrabelt und jögelt. Immer im Wohlfühlbereich. Das nützt nichts. Er muss sich zwischendurch, er muss an die Leistungsgrenze hin, vielleicht sogar darüber aus, punktuell. Immer schön abgewogen. Wenn er immer darüber ausgeht, geht es auch nicht gut. Ich habe mal einen Dokumentarfilm gesehen von wie heißt der, Usain Bolt. Und der hat im Training hat sich übergeben. Weil er sich derart, das ist im wahrsten Sinne des Wortes, hat er sich ausgekotzt. Er ist so über die Leistungsgrenze raus, so punktuell, ganz gezielt. Und ich glaube, das kann man übertragen. Wenn Jesus uns weiterbringen will und wir immer noch auf dem Sofa hückeln, im Bild gesprochen, Eistee in der Hand und schön gemütlich, alles ist gut, das Büchlein wird immer grösser von den Pommeschips und so, dann wird es schwierig, dass der Glaube sich weiterentwickelt. Weil, wisst ihr, die Phase gehört auch mal dazu, oder? Sofa-Phase mit Eistee oder was auch immer in der Hand, ist ganz klar. Aber es braucht auch andere Male. Und darum sagt Jakobus, Vers 2 und 3, haltet es für lauter Freude, meine Geschwister. Was für ein herausfordernder Vers. Vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Puh, krass. Wir sollten uns freuen, wenn wir versucht werden. Menschlich gesehen freuen wir uns sicher nicht, dass wir versucht werden. Aber Gott, der ein bisschen weiter hinein schaut, so aus der Vogelperspektive, der weiss, in dem Moment hat dein Glaube die Chance, sich zu bewähren. Und das tut mega gut. Weil du wachst in dem hinein. Und das hat Corrie ten Boom, die ja ganz, ganz viel Schweres erlebt hat, die hat das genau auch so gesagt. Unsere Versuchungen sind Übungen. Sie stärken uns für größere Aufgaben. Und ich habe letztens Jesus Danke gesagt, dass wir jetzt mühend dürfen wechseln. Es ist voll das mega schwer. Aber es ist wie eine Möglichkeit, aus einem normalen Trott rauszukommen und ein grösserer, ein wichtigerer Glaubensmuskel wird trainiert jetzt, der sonst nicht trainiert worden wäre. Und wenn ich mal in der Ewigkeit bin, werde ich dankbar sein für das. Jetzt bin ich gar nicht dankbar. Aber später, nicht erst in der Ewigkeit, das ist schon voran. Also letztlich ist der Glaube von Paulus mehr gestärkt worden durch die Herausforderungen im Sturm, als wenn jetzt die Reise ein Zuckerschlecken gewesen wäre, das Ferienreisli auf Rom. Und wenn wir in solche Phasen kommen, was uns entgegenblasst, ich glaube, dann müssen wir uns probieren, das vor Augen zu führen. Und sagen, Jesus, ich klammere mich an dir fest. Ich finde die Situation zum Hühnermelken ganz, ganz mühsam. Es stinkt mir. Aber ich warte, bis du eingreifst, bis du hilfst. Ich erwarte meine Hilfe von dir. Und greifst bitte bald ein. Darf mich ein bisschen lernen. Und du wirst erleben, wie Jesus zur rechten Zeit eingreift. Wenn wir aber jetzt Geduld verlieren, wenn wir einfach sagen, es heisst immer wieder, harr aus. Wenn wir aber einfach davor rennen, weil irgendwann stinkt es uns oder es wird streng, dann verpassen wir Gottes Wirken, wenn wir nicht auf ihn warten. Wir verpassen sein Wirken und unser Glaubensmuskel erschlafft. Oder wie der Muskel auch, den du nicht mehr brauchst. Ich habe auch vor einem Jahr die Schulter operieren. Irgendwie 4-5 Minuten nicht mehr machen. Hey, das war eine Katastrophe. Das entwickelt sich zurück. Und beim Glauben ist es auch so. Jemand hat mal gesagt, kürzlich, Jesus kommt spätestens rechtzeitig. Und wenn er mir das gesagt hat, dann dachte ich, ja, okay, wir schauen mal, hoffen es. Und er hat ja recht gehabt, oder? Ist ja logisch. Aber wenn du drinstehst, weiss es noch nicht. Wir haben auch die letzten Monate das durchbuchstabiert, wo wir 4 Monate lang eine Wohnung gesucht haben. Und so der Termin für die Sommerferien rückt immer näher, so Schulwechsel und so. Wir haben einfach nichts gehabt und plötzlich macht es Raum und wir haben eine Wohnung. Und zwar eine ganz tolle. Und das ist jetzt auch etwas, wo genau in das hier geht. Nach dem unfreiwilligen Aufenthalt auf Malta ist es dann weitergegangen Richtung Italien. Von Paulus. Und ich lese da mal ab Vers 11, genau bis Vers 15. Könnt ihr mal ein bisschen nachverfolgen, was dann da weitergegangen ist. Nach 3 Monaten sind sie auf der Insel Malta gewesen, 3 Monate. In dieser Zeit ist er noch von einer Giftschlange gebissen worden, so zwischendurch, einfach nur so zum Erwähnen, der Paulus. Nach 3 Monaten aber fuhren wir ab in einem alexandrinischen Schiff mit dem Zeichen der Dioskuren. Das ist übrigens das Zeichen von den Söhnen vom Zeus, die Zwillingssöhne vom Zeus. Also er ist eigentlich mit dem, ja, so ein Schiff ist er gefahren. Und dann ist er erstaunlicherweise nicht mehr gestürmt, dann, also anders zu sagen. Genau, und dann heisst es weiter, das auf der Insel überwintert hatte. Und als wir in Syrakus gelandet waren, blieben wir 3 Tage. Von dort fuhren wir in einem Bogen und kamen nach Region. Und da, nach einem Tag, sich Südwind erhob, kamen wir den 2. Tag nach Puteoli, wo wir Brüder fanden und gebeten wurden, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. Und so kamen wir nach Rom. Und von dort kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Forum Appii und Tres Tabernae entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Also auf der einen Seite haben wir jetzt so die beschwerliche Reise gesehen, wirklich schwer. Aber auf der anderen Seite lesen wir jetzt da von Ermutigungen durch Glaubensgeschwisterte. In Puteoli haben ihn für ihn wildfremde Leute 7 Tage lang beherbergt, verwöhnt, verköstigt. Ist ja mega, oder? Und das ist schon etwas ganz Einmaliges. Wir sind eine grosse Familie durch Glauben an Jesus Christus. Über den ganzen Globus hinein. Kannst du auch noch, wenn es Gläubige dort hat, dann hast du Glaubensgeschwisterte, die das gleiche Fundament haben und die darum auch näher sind. Wir haben das mal so eindrücklich erlebt für unsere Hochzeitsreise. Das ist schon 2-3 Jahre her, gell? 4-5. In Kanada, Kenmore, sind wir in einem Gottesdienst von einer Freikirche. Es könnte gerade so wie da gewesen sein. Und das war dort so cool gewesen, irgendwie. Man hat gerade so den Draht gehabt zu gewissen Leuten. Mit jemandem haben wir nachher noch gebetet im Gottesdienst, also im Saal. Andere haben uns eingeladen, um zu Mittag zu essen. Und es war echt eindrücklich gewesen. Einfach, weil wir das gleiche Fundament hatten. Und zwei Gruppen, zeigt das der Text, haben von der Ankunft von Paulus gehört, auf italienischem Festland, und sind ihm entgegenmarschiert. Eine Gruppe ist von Rom nach Tabernae, 57 Kilometer weit gereist, zu Fuß. Und die andere Gruppe ist von Rom nach Forum Appii gereist, 70 Kilometer. Ich meine, die unter uns, die in der RS waren, die wissen, man trainiert dann wochenlang, um den 50 Kilometer zu machen. Die sind da locker schnell, 70 Kilometer, einfach so freiwillig an Paulus entgegengereist. Hätten die auch können am Rand von Rom ihr Lager aufschlagen und irgendwie mit der Fahne schwenken, wo der Paulus kommt, wäre auch toll gewesen. Die sind ihm entgegen. Und stellt euch vor, wie das an Paulus Mut gemacht hat. Wie das ihn erfreut hat. Glaubensgeschwister haben ihm wie Kraft gegeben durch ihre Gegenwart und ihr Entgegenkommen. Und genau das können wir einander auch sein und geben. Dass wir füreinander da sind. Und schaut, wir sind nicht gemacht worden, also es war nie gedacht, dass wir das Leben allein meistern. Das war nicht gedacht. Und wenn der Paulus, der grosse Apostel, sogar auf die Ermutigung von anderen Geschwistern angewiesen war, ist, wie viel mehr sind wir angewiesen? Die Gemeinde kann ein Ort sein, wo das wir das erleben können. Wo wir einander bewusst ermutigen und können stärken. Und das kann ja auch mal anfangen mit der Frage, hey, wie geht es dir eigentlich? So ein bisschen die Chance gibt es, um eine tiefere Antwort zu geben. Ich meine, wenn der andere nicht möchte, ist klar, man muss respektieren. Aber nicht nur so zwischen Tür und Angeln, hey, und so. Das kann auch ein Ort sein, wo man sich echt füreinander interessiert. Wo man auch bereit ist, seine eigene Zeitplanung mal mit den Haufen zu rühren. Und wo man kann auch sich ermutigen. Ich bin unzählige Mal ermutigt worden in unserer Gemeinde. Unzählige Mal. Aber damit wir es erleben können, müssen wir uns in die Mitte der Gemeinde bewegen. Weil wenn ich am Rand stehen bleibe und immer erwarte, dass jetzt die anderen kommen und vielleicht enttäuscht bin, wenn es nicht passiert, dann bin ich ein Stück weit auch selber verantwortlich, oder? Wenn ich am Rand bleibe. Und so verpasse ich wieder das Familiäre. Eine Gemeinde ist nur so stark wie ihre Beziehungen. Ich denke, diesen Satz den würde ich mal ganz gross oben anschreiben. Eine Gemeinde ist nur so stark wie ihre Beziehungen. Und Beziehungen können nur so stark sein, wie man sich immer wieder einmal sieht und hört. Und darum ist auch Verbindlichkeit und Regelmäßigkeit unerlässlich. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr nicht nur am Sonntagmorgen da sind in der Gemeinde, sondern auch so einen Abend in der Woche. Vielleicht im Rahmen von einem Team, das sich trifft, oder von einem Hauskreis, aber ganz speziell auch vom Gebetsabend. Investieren wir auch so in Beziehungen. In Beziehungen investieren zu anderen Gemeindegliedern. Nicht immer nur zu den gleichen, auch zu anderen. Und dann ist der Paulus endlich auf Rom gekommen. Sein langjähriger Traum ist in Erfüllung gegangen. Wir lesen den Vers 16. Als wir aber nach Rom kamen, wurde dem Paulus erlaubt, mit dem Soldaten, der ihn bewachte, für sich zu bleiben. Der Paulus ist also nicht in ein Hochsicherheitsgefängnis gekommen, sondern hat eine Wohnung mieten und hat Hausarrest gehabt. Das war ja viel angenehmer gewesen, als im Gefängnis zu sein. Und das hat Gott ihm jetzt aber auch ermöglicht, oder? Das dürfen wir auch Gott zuschreiben. Und doch, der arme Paulus war Tag und Nacht an einen Soldaten angekettet gewesen. 24 Stunden am Tag, keine Privatsphäre. Das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt gerne hätte. Aber der Paulus hatte eine andere Perspektive gehabt. Er hat nicht gedacht, oh, ich bin an diesem Soldat angekettet oder oh, ich bin gefangen. Sondern er hat gesagt, hey, Moment, der Soldat ist an mir angekettet und kann nicht davor rennen, wenn ich rede. Wenn ich das Evangelium bringe, der muss da bleiben. 6 Stunden lang. Und dann hat sie wieder gewechselt mit anderen Soldaten. Er hat diese Perspektive gehabt. Und er hat es nicht als Hindernis angeschaut, sondern als Gelegenheit. Und mich hat es wundern, wie viele von diesen Soldaten gläubig geworden sind. Er hat ja ständig dann Besuch gehabt und hat immer über das Evangelium geredet und über Gemeinde. Und die haben es immer gehört. Das wäre spannend, das zu wissen. Also, wo andere Hindernisse gesehen haben, hat Paulus Chancen gesehen, Jesus bekannt zu machen. Und ich finde das auch noch interessant. Wie oft sehen wir Hindernisse im Leben? Oder? Hindernisse. Und wir sagen, wenn ich jetzt der Soldat an der Kette los wäre, dann könnte ich. Oder wenn ich gesünder wäre, dann würde ich auch. Oder wenn ich weniger Probleme hätte, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich. Aber das sind alles eigentlich nicht entscheidende Faktoren. Der entscheidende Faktor ist, habe ich eine Sehnsucht in meinem Herz, dass sich etwas bewegt? Habe ich einen Traum von der Zukunft, die etwas könnte werden? Als ich die Predigt geschrieben habe, hat mir eine Frau angerufen, gerade in dieser Zeit, vor ein paar Wochen. Die war in der Reha-Klinik. Sie hat Parkinson-Krankheit, ist gläubig. Und in dieser Zeit von der Reha hat sie eine andere Frau dürfen zum Glauben führen. Und jetzt hat, die ist von Bülach. Und jetzt hat sie das Anliegen gehabt, dass die Frau dann auch Anschluss finden könnte, wenn sie das möchte, in Bülach, und hat mir angerufen. Und das habe ich so eindrücklich gefunden. Die Frau hat Parkinson. Und die hat wahrscheinlich alle Grund, zum zu sagen, hey, das sollen doch die anderen machen, die gesunden Christen. Ich muss jetzt wirklich mal für mich schauen. Aber sie hat gesagt, nein, ich habe ein Anliegen für diese Frau. Und ich bin dabei gewesen, als sie zum Glauben gekommen ist, und ich möchte jetzt helfen und das Telefon machen. Das geht jetzt noch. Ich habe das so cool gefunden. Wir haben ja aktuell in der Gemeinde auch ein paar Leute, die eigentlich keine Zeit haben. Aber sie sind so angesteckt von dieser Sehnsucht, etwas zu bewegen. Und dass die Gemeinde die Möglichkeiten mehr auslotet, dass sie sich einfach die Zeit nehmen, trotz der Knappheit, dass sie sich intensiv für die Gemeinde engagieren. Und sie warten nicht, bis sie mal Zeit haben, weil sie einfach das Anliegen in sich tragen. Und das ist mega. Ellen Johnson Sirleaf heisst Präsidentin von Liberia. Und die hat mal Folgendes gesagt: Wenn dich deine Träume nicht erschrecken, dann sind sie nicht gross genug. Die Gefahr ist halt auch, du kannst enttäuscht werden. Aber wenn du nicht gross träumst, dann erlebst du es auch nicht. Wenn dich deine Träume nicht erschrecken, dann sind sie nicht gross genug. Sie ist Nachfolgerin von Jesus. Glaubt an Jesus. Und sie ist auch ein lebendiges Beispiel, dass etwas in Erfüllung gehen kann. Weil sie hat über ein paar Jahre einen gewaltfreien Kampf ausgefochten für die Frauen und Frauenrecht in dem kriegserschütterten Liberia. Und vor 6 Jahren hat sie den Friedensnobelpreis gewonnen. Natürlich wird sie jetzt zum Teil recht kritisiert, weil sie eine christliche Linie fährt, soweit ich das beurteilen kann, im Land als Präsidentin. Aber meine Frage an dich ist: Hast du eine Sehnsucht in deinem Herzen, einen Traum? Was könnte werden, auch im Reich Gottes? Wenn nein, dann fehlt dir eine Antriebsquelle, eine Kraftquelle, eine Motivationsquelle. Und wenn nein, was hindert dich daran, für das zu beten? Dass Jesus dir das schenkt? Weil stell dir vor, du hast es im Herzen. Das wäre mega. Und du kannst für das beten. Der Paulus war mittlerweile so gegen Ende 50 gewesen. Auf dieser Reise auf Rom hat er lebensgefährliche Stürme erlebt, Schiffbruch, eben der Schlangenbiss von einer Giftschlange, dann auch die 3-monatige unfreiwillige Aufenthalt, Zwischenstopp auf Malta, dann der Fussweg, etwa 200 Kilometer auf und auf Rom, dann dort angekettet an einen Soldat rund um die Uhr. Also der Mann hat ganz viel Material gehabt zum Klönen. Oder nicht? Der hat ja viel mehr Grund gehabt zum Klönen als zum positiv reden. Und trotzdem hat er die eine Botschaft gehabt, die ihm sein Herz bewegt hat. Die Botschaft, die heute noch gilt. Dass Jesus am Kreuz von Golgatha für unsere Schuld gestorben ist. Für deine und meine Schuld. Dass er am dritten Tag verstanden ist. Und dass er bereit ist, meine Lebensschuld zu vergeben. Mega. Das, was mich von Gott trennt. Und er ist bereit, mich zu einem Kind Gottes zu machen. Dass ich Zugang habe zu in den Himmel. Wenn ich stirbe, darf ich die Ewigkeit Gottes sehen. Und in dieser Gegenwart leben im Himmel. Aber der springende Punkt ist immer noch, wir müssen die Botschaft annehmen, wir müssen das Geschenk annehmen, sonst haben wir nichts davon. Und das kannst du machen, indem du in einem einfachen Gebet zu Jesus kommst, indem du deine Schuld bekennst, ihn einlädst. Und diese Botschaft will es nicht nur retten für die Ewigkeit, sondern sie will es Kraft geben, dass wir frei werden von Zwängen. Du kannst heil werden von Zwängen. Du kannst heil werden von Bindungen und von jeder Unreinheit. Das Leben kann einen völligen Neuanfang nehmen. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon jetzt. Und du kannst mit dieser Gewissheit das Leben gehen, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, das das Bürgerrecht hat im Himmel. Mega. Und wer diesen Schritt noch nicht gemacht hat, wieso nicht heute Morgen? Was für einen Grund gibt es, der wirklich zählt? Dürft einfach auf mich zukommen oder nach jemandem, der uns Vertrauen hat, nach dem Gottesdienst. Und so kommen wir zu den beiden letzten Versen in der Apostelgeschichte. Und da heisst es, er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit ungehindert. Er hat das Ziel erreicht in Rom, aber für ihn geht es weiter. Zwei Jahre lang kann er über das Reich Gottes lehren, zwar gebunden, aber gleich frei oder freimütig, ungehindert. Und ich habe überlegt, eigentlich vorher, wenn er auf der Missionsreise war, hat er nie gewusst, dass er wieder irgendwie gesteinigt wird oder angegriffen wird. Ich denke, wahrscheinlich so eine friedliche Zeit hat er vielleicht noch gar nie gehabt, seit er gläubig war. Und er hat sie voll genutzt. Ob er in Verfolgung war oder in dieser Friedenszeit gefangen, er hat sie einfach genutzt, um das Reich Gottes weiterzugeben. Und da damit, mit dem Punkt da, ist das spannende Buch einfach fertig. Einfach so. Die Apostelgeschichte endet zwar abrupt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass noch kommt, ja, was ist denn jetzt passiert da vor Gericht und ist er vor einem Nero gestanden oder vor einem Richter oder es wird uns einfach nicht gesagt. Die Überlieferung sagt, das kann ich euch mal sagen, nicht die Bibel, sondern die Überlieferung sagt, dass er sein Rechtsfall nach zwei Jahren dann vor den Nero gekommen sei und er sei freigesprochen worden, dass er nachher die vierte Missionsreise gestartet hat und etwa nach einem Jahr, übrigens, er ist noch mal auf Ephesus gekommen. Als er sich bei Ephesus verabschiedet hat, hat er gemeint, er sei nicht mehr dort, ich komme nicht mehr, er war aber dann nochmal dort gewesen. Und dann hat er nach einem Jahr, ist er wieder verhaftet worden, wieder ins Gefängnis in Rom, damals aber eine schwere Gefangenschaft. Und die Überlieferung sagt, dass er im Jahr 67 oder 68 außerhalb von Rom enthauptet worden ist. Und doch bleibt die Frage, warum endet die Apostelgeschichte so mittendrin? Weil es nicht um den Paulus und seine Mitarbeiter geht, sondern um Jesus und sein Evangelium und wie das Evangelium von Jerusalem durch den Paulus auch auf Rom gekommen ist. Darum. Und es geht um den Heiligen Geist, wo ganz gewöhnliche Menschen wie dich und mich ausgerüstet hat, befähigt hat, außergewöhnlich zu tun. Die Geschichte von Paulus endet abrupt. Bang. Für uns ist er fertig, aber die Geschichte von Jesus geht weiter. Die Geschichte der Gemeinde geht weiter. Und es ist jetzt an uns, sie geht mit uns weiter. Es ist an uns jetzt, das 29. Kapitel der Apostelgeschichte zu leben. Und dann das 30. Und dann das 31. und so weiter. Jesus befähigt uns dazu. Er befähigt uns, in unserem Umfeld einen Unterschied auszumachen. Sofern wir das glauben, können wir darin leben. Wenn wir am Teufel glauben, der uns einricht, du kannst immer nur das, was du jetzt schon erlebt hast und nicht mehr, dann werden wir es nicht erleben. Aber wenn wir sagen, ich mache jetzt einmal einen Schritt, den ich noch nie gemacht habe, hey, macht einmal einen Schritt, gleich mal einen Schritt, im Vertrauen auf Jesus, wenn er euch ruft, auch wenn ihr es noch nie gemacht habt, und erlebt, der Glaube bewährt sich, dann kann man noch viel mehr erleben. Und es kommt auch nicht darauf an, ob du dich intelligent fühlst, gesund und stark, es kommt auch nicht auf das darauf an. Es kommt auch nicht auf die Erfahrungen darauf an, die wir gemacht haben. Und ich möchte euch Mut machen, heute Morgen zu sagen, so vielleicht im Stillen für sich, Jesus, ich entscheide mich, heute das 29. Kapitel der Apostelgeschichte zu leben und zu schreiben, mit dir zusammen, mit deiner Kraft. Und ich entscheide mich, die Hindernisse, die mich bis jetzt gehindert haben, ich erlaube es ihnen nicht mehr, mich zu hindern. Im Namen von Jesus Christus, ich gehe jetzt weiter. Ich wirf das Zeug ab, ich lebe in der Kraft vom Heiligen Geist. Und ich bin bereit, Opfer zu bringen für Jesus Christus. Wisst ihr, das Leben mit Jesus, das verlangt immer wieder Opfer. Aber es ist kein Opfer zu gross für den Jesus. Keins. Sogar wenn man das eigene Leben müsste geben. Keiner von den Märtyrern muss mal sagen, oh nein, hätte ich doch nicht mein Leben geopfert. Er wird froh sein, dass er es gemacht hat, weil er sieht, es hat sich alles gelohnt. Und so ist es auch für uns. Es ist für uns auch ein Riesenopfer im Moment. Die 10 Jahre haben enorm verbunden. Und ich möchte euch an dieser Stelle einfach ganz, ganz herzlich danken für alles. Einfach über die Zeit, die wir hatten. Bis dahin hat es gegeben, das ist ja gut. Und ihr werdet immer einen einmaligen Platz haben in eurem Herz. Bleibt Jesus treu. Bleibt seinem Wort treu. Wagen Neues. Und sind mutig. Die Zeit, die wir haben, geht schnell vorbei. Nützen Sie. Amen. Gott segne euch.